Menschenbilder. Das sind die Gesamtheit der Annahmen, Einstellungen und Überzeugungen, was der Mensch von Natur aus ist, wie er in seinem sozialen und materiellen Umfeld lebt und welche Werte und Ziele sein Leben hat oder haben sollte. Als Selbstbild, Selbstkonzept und als Bild von anderen Personen oder von den Menschen im Allgemeinen. Und eben dieses Menschenbild wird von jedem Einzelnen entwickelt, enthält jedoch vieles, was auch für die Auffassung anderer Personen oder größerer Gruppen und Gemeinschaften typisch ist. So zum Beispiel Traditionen der Kultur und Gesellschaft oder Wertorientierungen und Antworten auf Grundfragen des Lebens. Mein heutiger Podcast-Gast ist Professor Dr. Michael Sitschi, der genau zu diesem Thema ein Buch geschrieben hat. Er ist seit dem Sommersemester 2024 Inhaber der neu geschaffenen Professur für philosophische Grundfragen der Theologie und Sozialphilosophie an der Universität Bonn und forscht unter anderem in den Bereichen der philosophischen Anthropologie, insbesondere zu einer Theorie der Menschenbilder und im Bereich der Sozialethik zu Fragen der Menschenrechte und Menschenwürde. Nach einer Kindheit und Jugend in Burundi, Togo, Italien und Österreich studierte Michael Sitschi in Salzburg Philosophie und Theologie. Und nach einigen Zwischenstationen, zum Beispiel bei der Europäischen Kommission in Brüssel, setzte er seine akademische Laufbahn fort, die ihn an die Ludwig-Maximilians-Universität in München, die New York School of Social Research in New York und zurück an die Universität Salzburg führte, wo er sich mit einer Arbeit zur Theorie von Menschenbildern habilitierte. Ja, und im heutigen Podcast sprechen wir unter anderem über sein Buch »Die Macht der Menschenbilder, wie wir andere wahrnehmen«. Haben Sie sich schon einmal gefragt, was Ihr eigenes Menschenbild oder was überhaupt ein Menschenbild ist? Hallo und herzlich willkommen zum Podcast »Soziologische Perspektiven«. In diesem Podcast geht es um Politisches und Menschliches. Die Gespräche mit meinen Gästen sollen Gedankenfunken streuen und es sollen damit gerne weitere Feuer entfacht werden. Denn Veränderungen gelingen uns Menschen dann, wenn wir einen gemeinsamen Diskurs finden. Und der Grundstock dafür sind Dialog, gemeinsames Denken und Nachdenken. Dazu kann dieser Podcast anregen oder auch irritieren, ganz wie Sie wünschen und wie Sie es zulassen. Audio ab. Guten Tag, Herr Professor Sitschi. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und dass Sie heute zu mir in Podcast gekommen sind, damit wir über Ihr Buch sprechen können. Und zwar das spannende Buch »Die Macht der Menschenbilder, wie wir andere wahrnehmen«. Mich hat es sehr angesprochen, weil ich finde, dass wir Menschen häufig gar nicht merken, wie wir uns ein Menschenbild formen vom anderen. Und deswegen habe ich Ihr Buch sehr interessiert und mit viel Freude auch gelesen. Und ja, herzlich willkommen.
Vielen herzlichen Dank. Der Dank geht auch zurück. Ich freue mich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, mit Ihnen zu sprechen über dieses Buch, das mir tatsächlich auch ein Herzensanliegen war. Das hat mir viele Nerven gekostet, aber auch viel Freude bereitet. Und ich finde es großartig, dass wir jetzt die Gelegenheit haben, darüber zu sprechen.
Wenn Sie sagen, es hat Sie viel Nerven gekostet, wollen Sie gleich aus der Nähkistchen so ein bisschen plaudern, warum es Sie Nerven gekostet hat?
Ja, das hat zwei Gründe. Zum Ersten ist das ein Feld, in dem es noch nicht wirklich viele Untersuchungen gab, zu dem Zeitpunkt, wie ich das in Angriff genommen habe. Und das bedeutet, dass man in einem Feld arbeitet, in dem halt wenig vorbereitet ist, wenig bereitet ist. Und es war ein Denken, das ist so, Hannah Arendt hat das mal gesagt, ein Denken ohne Geländer. Ich habe mich selber durch das Unterholz schlagen müssen. Und das Risiko, dass man irgendwie falsch abbiegt oder mal irgendwie hängen bleibt und sich verliert im Unterholz, ist dann immer so ein bisschen groß. Mhm. Und das Zweite war, dass das Thema Menschenbild in Deutschland vor allem, das war mir als Österreicher gar nicht so bewusst, sondern erst später habe ich das bemerkt, ziemlich weltanschaulich besetzt ist und man sich da ziemlich in den Nesseln setzen kann, wenn man diesen Begriff in den Mund nimmt, weil man dann gleich irgendwie in die Ecke des christlichen Menschenbildes oder jedenfalls von irgendwelchen Ideologien gestellt wird. Und um das ging es mir eben gerade nicht.
Ja, das kann ich also bestätigen. Das ist Ihr Buch überhaupt gar nicht. Aber was hat Sie dann motiviert, über das Menschenbild überhaupt zu schreiben? Also war da vielleicht ein persönliches Erlebnis dahinter, das Sie geprägt oder vielleicht sogar konditioniert hat?
Und das weniger, es war ungefähr vor 15, 20 Jahren, 15 Jahren, da habe ich in München gearbeitet am Institut Technik, Theologie, Naturwissenschaften, an so bioethischen Fragestellungen. Und mir ist aufgefallen, dass in diesen bioethischen Fragestellungen die Berufung auf Menschenbilder doch eine wichtige Rolle spielt. Eben das christliche Menschenbild oder das humanistische Menschenbild. Und das waren immer so ein bisschen so die Stoppschilder und Diskursabbrecher. Und das, was mir damals aber auch aufgefallen ist, dass über diese Differenz und über diesen Streit der Menschenbilder irgendwie verloren geht oder außer Blick gerät, dass wir doch eigentlich in vielen diesen anthropologischen Fragen einen Konsens haben, der aber irgendwie nicht sichtbar ist, weil wir immer nur diese Differenzen im Blick haben. Und da ist in mir diese Idee entstanden, ich würde eigentlich gerne über das europäische Menschenbild etwas schreiben, also über diese gemeinsamen anthropologischen Grundannahmen, die uns in dieser Kultur, in diesem Kontinent, auf dem wir leben, ausmachen. Ich habe dann aber feststellen müssen, dass man schon gar nichts allgemein zum Menschenbildbegriff findet. Also bevor man über das europäische Menschenbild schreiben, sollte man vielleicht wissen, was das ein Menschenbild überhaupt ist. Und da gab es eben nichts. Und wenn man das Riesenglück hat, über eine solche Forschungslücke zu stolpern, dann sollte man die Gelegenheit beim Schopf packen, und das habe ich gemacht.
Gleich die Chance genützt. Jetzt haben Sie ja eine Doppelrolle. Sie sind einmal Philosoph, aber auch Theologe. So habe ich es zumindest verstanden in Ihren Studiengängen, die Sie beide studiert haben. Wie matcht das denn jetzt? Hat es da vielleicht nicht vom Perspektivwechsel sich ein bisschen widersprochen? Oder sind Sie da nicht über die ein oder andere Hürde geklettert, wo Sie gesagt haben, ups, das passt jetzt doch nicht ganz so zusammen?
Naja, also ich bin ja nur so ein halber Theologe. Ich habe das zwar studiert, aber nicht abgeschlossen. Und ich verstehe mich auch als Philosoph. Aber was... Die Theologie sicher, das hat sich bei mir sicher das Bewusstsein geschärft, dass die eine Frage ist, ob Ideen, nämlich gedanklichen Konstrukte wahr sind, aber die andere Frage ist, ob wir daran glauben und was daraus folgt, wenn wir daran glauben. Da bin ich auch von Nietzsche geschult, zu dem ja die Frage der Wahrheit irgendwie obsolet war und der auch immer gemeint hat, dass es entscheidend ist, ob wir die Dinge für wahr halten. Denn wenn wir sie für wahr halten, dann orientieren wir uns an ihnen und dann folgt aus dem Handeln etwas daraus, unabhängig davon, ob das ursprünglich mal wahr ist oder nicht. Und es ist diese Macht der Ideen, unabhängig davon, ob diese Ideen jetzt richtig sind oder falsch, ob sie wahr oder falsch sind, die mich fasziniert. Also einfach die Tatsache, dass nur weil wir kollektiv an etwas glauben, dass das schon unglaubliche Wirkungen entfalten kann.
Und was ist jetzt genau Ihr Menschenbild? Also wie unterscheiden Sie es? Das Menschenbild von der puren Meinung oder von einer Weltanschauung?
Ja, das Problem ist, das ist nicht so einfach, weil Menschenbilder sowohl bloße Meinungen sein können, als auch weltanschaulich sein können. Und das führt auch dazu, dass diese Debatten über Menschenbilder oft irgendwie so verquerlaufen und so von Missverständnissen gezeichnet sind, weil die einen genau das eine verstehen und die anderen verstehen etwas anderes darunter, aber man spricht nicht darüber. Ich habe versucht, das irgendwie begrifflich ein bisschen zu klären, indem ich sage, mich interessiert jetzt nicht, ob wir jetzt mit Weltanschauungen zu tun haben oder mit irgendwelchen bloßen Meinungen oder mit sehr begründeten Ansichten, sondern versuchen wir mal, das Gemeinsame zu sehen. Und das, was das Gemeinsame ist, dass wir es immer mit geistigen Konstrukten oder sagen wir mit Aussagensystemen oder ich spreche von Bündel von Überzeugungen haben, von Überzeugungen über den Menschen. Also die Überzeugung, dass Menschen alle gleichwertig sind, die Überzeugung, dass Menschen Schlaf brauchen, so was Banales, die Überzeugung, dass Menschen Vernunft und Sprachbegabt sind. Und dieses Gesamt an Überzeugungen, die wir in ein Individuum oder eine Gruppe oder auch eine ganze Gesellschaft über den Menschen hat, das ist ein Menschenbild. Wobei man vielleicht unterscheiden sollte zwischen Überzeugungen, die irgendwie wichtig sind, weil sie einflussreich sind, und Überzeugungen, die relativ trivial sind. Also, dass Menschen weinen können, dass sie mal schlechter Laune sind. Es ist selbstverständlich, aber es ist relativ trivial und darum thematisiert man das auch nicht, wenn man von einem Menschenbild spricht. Sondern geht es dann um so ganz grundlegende Annahmen, wie eben die Annahme, dass Menschen Menschenwürde haben oder dass Menschen für das verantwortlich sind, was sie tun.
Wenn ich Ihnen so zuhöre, Herr Professor Sitschi, dann höre ich raus, dass das Menschenbild nicht neutral ist. Stimmt das?
Es kommt auch wieder aufs Menschenbild drauf an. Aber die Sache ist, was wäre denn eigentlich ein neutrales Menschenbild? Und da, im heutigen Verständnis würde man sagen, ein neutrales Menschenbild ist vielleicht all das, was irgendwie dann mit der Naturwissenschaft an der anthropologischen Erkenntnissen zusammenträgt. Also, dass wir eine menschliche DNA haben, dass wir Schlaf benötigen und solche Funktionen. Das Problem bei diesen naturwissenschaftlich belegbaren oder untersuchbaren Fakten ist, dass die relativ banal und nicht entscheidend sind. Nun haben Menschenbilder aber eine Orientierungsfunktion. Die sind für uns wichtig, weil wir uns auch unsere Identität über die festlegen, uns verstehen im Lichte dieser Menschenbilder. Und da brauchen wir Festlegungen, die halt nun mal nicht neutral sind, weil sie Wertungen vornehmen, weil bestimmt wird, was an uns wesentlich ist und was nicht wesentlich ist.
Wenn ich das Menschenbild so reflektiere jetzt auf unsere Gesellschaft, dann nehme ich es momentan zumindest gerade wahr, dass das Menschenbild für uns, für den Einzelnen, so will ich sagen, schon sehr wichtig ist, weil wir ja über das Menschenbild auch ruckzuck in irgendwelche Vorurteile rutschen können, Klischees. Dennoch brauchen wir ein Menschenbild. Aber wie matcht das denn jetzt zusammen?
Naja, das Problem ist, dass Stereotype hat so einen schlechten Beiklang. Deswegen spreche ich gerne neutraler von Typisierungen. Also so auch so grobe Kategorisierungen. Wir brauchen diese Kategorisierungen, weil wir sonst in dieser Welt nicht zurande kämen.
Mhm.
Und allein auf die Straße zu gehen und zu wissen, das ist ein Auto und das ist ein Polizist und das ist irgendwie ein Kind, auf das man vielleicht aufpassen muss. Das sind Kategorien, die wir den Phänomenen überstülpen und die uns sofort sagen, wie wir uns zu verhalten haben. Hätten wir das nicht, wären wir einer völlig überkomplexen Wirklichkeit am Gegenübergestellt, die uns total überfördern würde. Jetzt sind manche dieser Typisierungen problematisch. Typisierung des faulen Ausländers oder was auch immer. Und da sprechen wir dann eben von Stereotypen. Aber die meisten unserer Typisierungen sind völlig unproblematisch. Also beispielsweise die Überzeugung oder das Klischee, wenn man so will, dass sich gute Väter um ihre Kinder kümmern sollen. Ja, völlig unproblematisch. Und es ist gut, dass wir das haben, weil uns das hilft, einen bestimmten Blick auf Vaterfiguren und die Vaterrolle zu werfen. Und Menschenbilder funktionieren eben auch so.
Mhm. Und wenn ich Ihnen so zuhöre, dann merke ich auch, das Menschenbild ist ja wichtig für die Gesellschaft. Also nicht nur für den einzelnen Menschen, sondern für die Gesellschaft an sich auch. Wie würden Sie das begründen?
Gibt so die verbreitete Ansicht, dass Menschenbilder individuell sind, dass die partikular sind? Und dass deswegen die Rede davon, dass es eine plurale Gesellschaft wie die unsere, dass es davon so etwas wie ein gemeinsames Menschenbild gibt, dass das völlig verfehlt ist. Das ist kurzsichtig. Und dass dem so ist, kann man erkennen, wenn man einen Blick auf unsere je eigenen Menschenbilder wirft. Also wenn wir unsere eigenen Menschenbilder in den Blick nehmen, dann werden wir feststellen, dass es da Überzeugungen gibt, die wir vermutlich mit den meisten anderen Mitgliedern unserer Gesellschaft teilen. Also die Überzeugung, dass Menschen gleichwertig sind. Die Überzeugung, dass Menschen über die Zeit mit sich identisch bleiben, obwohl sie sich in vielerlei Hinsicht ändern. Die Überzeugung, dass Menschen verantwortlich sind für das, was sie tun. Die Überzeugung, dass Menschen Freiräume haben sollten, um sich zu entfalten. Das sind Überzeugungen, die in unserer Gesellschaft breit geteilt sind. Auf der anderen Seite finden wir aber Überzeugungen, von denen wir wissen, dass wir sie nur mit bestimmten Gruppen teilen. Die Christen teilen die Überzeugung, dass der Mensch von Gott geschaffen ist und dass Jesus Christus die Menschheit vom Bösen löst. Und dann wiederum gibt es Überzeugungen, die möglicherweise nur Einzelne haben und mit niemandem teilen. Also vielleicht hat der Paul die eigenartige Überzeugung, dass regelmäßiges Zähneputzen nicht nur für ein gutes Gebiss, sondern auch für einen schönen Charakter sorgt. Aber das heißt, unsere Menschenbilder sind geschichtete Phänomene. Und diese Geschichten können wir theoretisch isolieren, auseinandernehmen und dann zum Schluss kommen, es gibt offenbar doch sowas wie individuelle Menschenbilder, die sich zusammensetzen aus der Gesamtheit der anthropologischen Überzeugung, die ein Individuum hat. Dann gibt es aber gruppenspezifische Menschenbilder, das Menschenbild der katholischen Kirche, der evangelischen Kirche, das Menschenbild der Humanisten, der Darwinisten, was auch immer. Und dann gibt es aber jenseits dessen noch das gemeinsam geteilte gesellschaftliche Menschenbild, das sich zusammensetzt aus diesen überlappenden Überzeugungen, die wir eben alle gemeinsam haben. Und diese gemeinsamen Überzeugungen sind aber erstens natürlich nicht so viele, es sind einige wenige. Zweitens sind diese gemeinsamen Überzeugungen relativ abstrakt. Also nehmen wir als Beispiel die gemeinsame Überzeugung, dass Menschen Träger von Menschenwürde sind. Die haben wir in unserer Gesellschaft breit geteilt. Aber wenn wir näher hinsehen, werden wir feststellen, dass das ein relativ schmaler Konsens ist. Weil über die Frage, woraus sich die Menschenwürde begründet, darüber gibt es keinen Konsens. Für die einen liegt es in der Gottesebenbildlichkeit, für die anderen in der Vernunftsfähigkeit, für die Dritten in der Autonomie, für den Vierten wiederum ist es egal, sondern sagt, ich glaube das einfach. Keinen Konsens gibt es auch dahingehend, was Menschenwürde jetzt konkret bedeutet. Für die einen ist Menschenwürde vereinbar mit aktiver Sterbehilfe, für die anderen nicht. Das heißt, unser gemeinsames Überzeugen, dass Menschen Träger von Menschenwürde sind, ist relativ schmal und dünn und abstrakt. Aber das erlaubt und ermöglicht, dass wir uns mit unseren spezifischeren, genaueren Vorstellungen über darüber, was Menschenwürde bedeutet, eben darin finden können. Und das Dritte ist, dass es im gesellschaftlichen Menschenbild gemeinsame Überzeugungen darüber gibt, worüber es keinen Konsens gibt. Wir sind uns alle klar, dass es in unserer Gesellschaft über die Frage, ob der Mensch eine unsterbliche Seele hat oder nicht, keinen Konsens gibt. Aber das ist wichtig, dass wir das wissen, weil das ist die Voraussetzung dafür, dass es für uns in Ordnung ist, dass Menschen in dieser Frage unterschiedlicher Ansicht sind.
Nach Ihrer Sicht, gibt es denn da auch ein Menschenbild, was für unsere Gesellschaft gefährlich sein könnte?
Ich habe in einem Aufsatz mal versucht zu beschreiben, ich habe da zwei entziffert oder entdeckt. Das eine wäre so das menschenrechtliche, humanistische Menschenbild, in dem sich dann auch das Christliche und so weiter irgendwie wiederfindet. Und auf der anderen Seite gibt es, ich habe das mal irgendwie so hilfsmäßig ausgedrückt, das kapitalistisches Menschenbild, das sehr stark zusammenhängt mit dem Homo economicus der Wirtschaftswissenschaften. Der Homo economicus ist eigentlich eine Modellannahme, die man aus theoretischen Gründen konstruiert hat, aber natürlich dadurch, dass Generationen und Arbeiten und noch Generationen von Wirtschaftswissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen das ihren Studentinnen und Studenten lehren, sickert das halt langsam in die Köpfe ein. Und es wird vergessen, dass das mal eine Modellannahme wird, sondern wird für ein lebensweltliches, relevantes Modell gehalten. Und das halte ich für dominant und auch für gefährlich. Also diese Idee, dass Menschen auf ihren eigenen Nutzen egoistische Wesen sind, denen nur daran gelegen ist, den eigenen Nutzen zu maximieren.
Sie sind ja nun auch Philosoph und da kommt doch auch der Gedanke her, der Mensch ist des Menschen Wolf. Das habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört aus dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben, wenn wir den Menschen wirklich nur so auf seinen eigenen Nutzen, das war jetzt falsch formuliert, also ich korrigiere es nochmal, wenn wir den Menschen darauf reduzieren, dass wir sagen, er schaut nur nach seinem eigenen Nutzen, wobei es ja auch den Homo Ludens gibt, den spielenden Menschen. Es gibt ja auch den Homo Reciprocans, also der Mensch, der eigentlich für die Fairness steht, ja, oder Homo Conflictus oder weiß der Geimer. Es gibt ja mehrere Menschen in sich. Aber wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dieser Homo economicus, ist das ein bisschen auch das, was vielleicht uns gerade so auf die Füße fällt, dass wir so eine einseitige Sicht auf den Menschen haben? Meinen Sie, dass das dahinter steckt?
Ja, das Problem an Menschenbildern ist ja, dass sie so funktionieren wie selbsterfüllende Prophezeiungen. Das heißt, wenn ich ein bestimmtes Menschenbild habe und das in einer Gesellschaft über lange Zeit geglaubt wird oder daran geglaubt wird, dann werden Menschen nach und nach in einem gewissen Rahmen zumindest eben diese Eigenschaften zeigen oder entwickeln und sie werden sich verstärken, die in diesem Menschenbild eine Rolle spielen. Also wenn eine Gesellschaft davon überzeugt ist, dass Menschen egoistische Nutzenmaximierer sind, dann führt das dazu, dass die Menschen das für normal halten, dass man sich so verhält, dass es richtig ist, sich so zu verhalten und dass man sich so zu verhalten hat. Und das führt eben über die Zeit dazu, dass Menschen eben genauso werden, wie das Bild ihnen vorliegt. Und das ist im Übrigen auch empirisch bestätigt. Man weiß, also man, zum einen weiß man, dass dieses Modell verfehlt ist, des Homo economicus. Man weiß aber auch, dass Studierende, die sozusagen ein Studium der Wirtschaftswissenschaften oder der Betriebswirtschaftslehre durchlaufen sind, am Ende ihres Studiums sich diesem Bild gemäß verhalten oder viel stärker in diese Richtung tendieren. Also auch das ist empirisch mittlerweile bestätigt.
Warum ist der Mensch so, wie er ist? Also warum lässt er sich auch durch dieses, sagen wir mal, Studium oder sowas so konditionieren? Weil ich denke, Studium ist ja häufig, sagen wir mal, 4, 6 oder 8 Jahre. Aber da ist ja davor noch was. Da ist ja Familie, Freundschaft, Liebe. Warum kann man oder warum wird der Mensch durch diese kurze Studienzeit so konditioniert?
Das ist ein bisschen gefährliches Feld, auf dem ich mich da bewege, weil ich mich da ein bisschen zu wenig auskenne. Aber das, was man doch sich vorstellen kann, das ist, wenn jemand einen Großteil seiner Zeit über mehrere Jahre hinweg eine Brille aufsetzt und sich daran gewöhnt ist, die Welt durch diese Brille zu sehen, dann beginnt halt auch mal, wenn man so will, irgendwann mal seine Gehirnstrukturen sich ein bisschen umzubauen und es verfestigt sich. Und dann ist es am Ende nicht mehr so leicht, irgendwie diese Brille wieder abzusetzen.
Ja, das hat was. Deswegen ist es, glaube ich, denke ich, auch so wichtig beim Menschenbild, dass man diese Verantwortung und dieses Reflektieren können und vielleicht auch das Interdisziplinäre betrachtet.
Genau, und was ja noch dazu kommt, ist, so eine Brille, die ich aufsetze, führt ja nicht nur dazu, dass ich die Welt auf bestimmte Art und Weise sehe, sondern sie führt ja auch dazu, dass ich auf bestimmte Art und Weise mit der Welt interagiere, was wiederum dazu führt, dass die Welt verstärkt das zurückspielt und mir spiegelt, was ich in ihr zu sehen glaube. Also ein banales Beispiel. Nehmen Sie an, Sie gehen in der Fußgängerzone und da sitzt ein relativ junger, irgendwie auch ganz gesund aussehender Mann am Boden und bettelt um Geld. Jetzt hängt von Ihrem Menschenbild ab, ganz plump gesprochen, wie Sie den wahrnehmen und interpretieren. Wenn Sie so ein neoliberales Menschenbild haben, also überspitzt ausgedrückt, das davon ausgeht, dass Menschen die Nutzenmaximierer sind, dass Menschen noch dazu die Schmiede ihres eigenen Glückes sind, dass sie ihr Leben, also ihr Schicksal in der Hand haben, wie werden Sie über diese Person denken? Sie werden denken, was ist denn das für ein fauler Kerl? Setzt sich dahin, macht nichts aus seinem Leben. Der soll doch bitte aufstehen und arbeiten gehen. Wenn Sie auf der, und die Frage ist auch, wie werden Sie ihn dann behandeln? Die werden ihn genauso behandeln, wie Sie annehmen, dass er ist. Und das wiederum wird natürlich entsprechende Reaktionen bei ihm hervorrufen. Wenn Sie gegen der Ansicht sind, dass Menschen sehr oft Opfer von Schicksalsschlägen sind, von blöden Umständen, für die sie nichts können, und dass es sie sehr oft schlecht erwischt, dann werden sie ganz anders auf diese Person blicken. Werden sie denken, so ein gesund ausschauender junger Mann, wie hat sein kurzes Leben, was hat ihm sein kurzes Leben für einen Streich gespielt, dass er da gelandet ist?
Dann komme ich, wenn ich jetzt Ihnen so zuhöre, zu dem Punkt und auch zu dem Gedanken wieder, dass wir einzelnen Menschen dafür verantwortlich sind, dass wir unsere Gedanken, unser Verhalten auch reflektieren, dass wir uns gar verändern, auch in unser Menschenbild zum anderen, vielleicht aber auch zu uns selbst, dass wir, weil wenn ich so schnell über einen Menschen urteile, sage, der ist doch faul, der will doch nicht arbeiten, dem gebe ich jetzt kein Geld, weil wenn ich dem Geld gebe, dann arbeitet der ja nie, ja, so, dass man da das erstmal reflektiert und erstmal in den Punkt einsickert für sich, was habe ich für ein Menschenbild, dass ich so schnell in dieses Vorurteil abdrifte.
Ja, das wäre natürlich notwendig. Gleichzeitig ist es so, dass wenn diese Reflexion nicht irgendwie in einer Gesellschaft als Praxis etabliert ist, kommen wir ja gar nicht auf die Idee. Das heißt, sie müssen irgendwann mal in ihrer Sozialisation, in der Schule, wo auch immer, gelernt haben, dass Menschenbilder ein wichtiges Thema sind. Sie müssen gelernt haben, über ihre eigenen Vorteile und Verstrickungen nachzudenken. Also es wäre, ja, wir sollten das alle machen, aber gleichzeitig muss man die Leute auch dazu bringen, dass sie dazu fähig sind, über solche Dinge nachzudenken, das in den Blick zu nehmen.
Jetzt haben Sie am Anfang von unserem Gespräch gesagt, Sie haben auch deswegen das Thema rausgepickt, ein Buch drüber geschrieben, weil es noch nicht so viel dazu gab. Meine Frage, die sich jetzt bei mir im Kopf gerade formt, ist, warum gibt es zu einem wichtigen Thema noch nicht so viel Ausformuliertes? Weil das ist ja tragend wichtig für uns Menschen.
Das hat zwei Gründe. Also ich glaube, in der Philosophie ist das wenig Thema, weil sich die Philosophie nicht für die Bilder vom Menschen interessiert, sondern für den Menschen selber. Die will die Wahrheit über den Menschen herausfinden, also die philosophische Anthropologie beispielsweise. Und da sind ja die Bilder, die wir haben, eher hinderlich. Weil die können eben verzerrend sein, das können irgendwie Scheinverstrickungen sein. Und von da ist es, man eher in der Philosophie versucht, sozusagen das beiseite zu räumen, diese Menschenbilder, und den Blick frei zu kriegen für den echten Menschen. Ob das dann funktioniert, ist eine andere Sache. Aber das ist der Grund meines Erachtens, warum das in der Philosophie einfach kein wichtiges Thema ist. Und in der Wissenschaft ist es wenig Thema, weil Menschenbilder eben in den Ruf standen, das hat sehr viel zu tun mit diesem Schlagwort des christlichen Menschenbildes, am weltanschauliche Konstrukte zu sein, für die man sich einfach in der Wissenschaft wenig interessiert. Man sagt, das ist Weltanschauung, das ist Privatsache, das ist irgendwie Religionssache, da soll jeder mit sich selber ausmachen. Aber in der Wissenschaft können wir darüber eigentlich wenig diskutieren und wenig sagen. Das hat sich mittlerweile geändert, weil es war so natürlich so lange Zeit irgendwie so ein bisschen dominierend.
Was wäre denn aus Ihrer Sicht ein menschenfreundliches oder auch ein zukunftsfähiges Menschenbild?
Also ich bin ja doch ein Freund immer noch der Menschenrechte und ich glaube, dass das Menschenbild, das sich in den Menschenrechten finden lässt und das ihnen zugrunde liegt, das ist ein humanistisches Menschenbild, ein sehr schönes ist. Gleichzeitig müsste man es wohl erweitern also ein Aspekt wäre sozusagen die ökologische Dimension, die in den Menschenrechten noch nicht genug abgebildet ist. Bedeuten würde, dass es wäre dann mit dem Bewusstsein verbunden, dass wir nun mal in ein größeres Weltsystem eingebundene Lebewesen sind, die auf dieses Weltsystem angewiesen sind und schon allein deswegen sehr darauf achten müssen.
Nach Ihrer Meinung, welche Verantwortung tragen denn Politik oder Religion oder auch Bildung in unserer Gesellschaft für das Menschenbild?
Naja, eine Riesenverantwortung, weil Menschen will über all diese Systeme transportiert und verdoppelt werden, aber auch verändert werden. Und sie tragen auch die Verantwortung darüber, dass Menschenbilder überhaupt ein Thema sind. Also, dass wir die Fähigkeit entwickeln, über Menschenbilder nachzudenken, sie zu reflektieren und reflektieren, sie kritisch zu hinterfragen. Also, wenn Menschenbilder beispielsweise im medialen Diskurs nicht auch als Menschenbilder thematisiert werden, wenn das nicht hin und wieder mal diskutiert werden würde, dann käme man doch gar nicht auf die Idee, das zu hinterfragen. Und das ist eigentlich auch so häufig, so traurig, auch bei politischen Diskussionen. Da wird das Menschenbild immer so vor sich hergetragen, wie so, ja, wie so eine Monstranz. Das ist sozusagen das ist das Fundament, auf dem man steht. Und über das können wir aber deswegen auch gar nicht diskutieren. Das dürfen wir uns nicht in Frage stellen lassen. Aber genau das dazu sollte man fähig sein.
Brauchen wir dann mehr Vorbilder? Wenn wir jetzt schon beim Menschenbild sind, brauchen wir dann ein Vorbild oder mehr Vorbilder?
Ja, würde ich zustimmen. Wir brauchen aber die richtigen Vorbilder natürlich. Es ist interessant, dass in China hat eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob das immer noch der Fall ist, eine Zeit lang tatsächlich Menschenbildpolitik betrieben. Was bedeutet, dass man erstens mal ein Menschenbild hatte, also so ein Idealbild, man wusste, wie der Mensch sein soll. Und zweitens hat man dann stark mit Vorbildern gearbeitet, die genau dieses Menschenbild exemplarisch transportieren und darstellen. Wie kommen Menschen dazu, ihre Menschenbilder zu hinterfragen? Das machen sie auf Basis von Erfahrungen. Ich muss die Erfahrung machen, dass man Dinge auch anders sehen kann. Ich muss Menschen begegnen, die meine tiefsitzenden Überzeugungen über den Menschen im Allgemeinen einfach hinterfragen lassen, die dem irgendwie widerständig sind. Nur dann komme ich dazu, irgendwie das irgendwie locker zu machen.
Oder aber ich habe Menschen in meinem Umfeld, ohne dass ich jetzt die Erfahrung selber machen muss, die mich aber antriggern, die mir vielleicht auch so einen Hinweis geben, schau da mal hin oder hinterfrag das mal. So Sparing-Partner vielleicht auch, dass die einem dann so ein bisschen auch einen Spiegel vorhalten und sagen, schau mal, vielleicht bist jetzt auch du derjenige, der das vielleicht eingefärbt sieht.
Ja, auf jeden Fall.
Gibt es denn in Ihrem Leben einen Menschen oder mehrere Menschen, die Ihr Menschenbild besonders beeinflusst haben?
Gibt sicherlich, ich kann sie nicht benennen. Ich kann nur einen einzigen benennen, weil das so eine Kontrasterfahrung war. Und zwar haben wir uns in der Familie eine Zeit lang um einen minderjährigen afghanischen Flüchtling gekümmert. Und den haben wir eine Zeit lang auch in der Familie aufgenommen gehabt. Und in dessen Verhalten und in dieser Art und Weise, wie er die Welt gesehen hat, ist mir so deutlich geworden, dass erstens nicht nur eine Kultur völlig anders funktionieren kann, sondern eben auch das in dieser Kultur eingelassene Menschenbild. Und das war eine solche Erfahrung von Inkommensurabilität, dass die Erfahrung, dass der die Welt wirklich völlig anders sieht, dass der Wertungen völlig anders vornimmt, das war wirklich augenöffnend. Und das war gerade zu dem Zeitpunkt, wo ich an dieser Theorie gearbeitet habe. Und es war irgendwie so ein schönes Zusammentreffen, dass ich sozusagen all das, was ich da theoretisch irgendwie versucht habe zu fassen, im realen Beispiel vor mir hatte. Also beispielsweise haben wir doch die Idee, dass wenn wir zu uns selbst finden wollen, dann begeben wir uns sehr häufig in die Einsamkeit, im Spazieren, ziehen uns zurück und versuchen uns irgendwie über uns klar zu werden. In kollektivistischen Kulturen, das war eben bei diesem Flüchtling so spürbar, ist man bei sich, wenn man bei den anderen ist. Also das war für ihn körperlich unerträglich oder fast unerträglich, wenn eins unserer Kinder irgendwie in sich in sein Zimmer zurückgezogen war, wenn wir nicht permanent irgendwie zusammen waren. Weil er immer dachte, mit dem stimmt was nicht und irgendwie, er hatte ein ganz starkes Bedürfnis, dass man permanent irgendwie sich gegenseitig auf die Füße steckt. Und das hat auch dazu geführt, dass er viele Dinge völlig anders eingeschätzt hat. Also beispielsweise in kollektivistischen Kulturen ist sozusagen die soziale Harmonie und damit aber auch soziale Hierarchien extrem wichtig. Das heißt, dass ich mich als Individuum immer versuche, in eine soziale Hierarchie einzuordnen und versuche zu antizipieren, was der mir hierarchisch Übergestellte gerade von mir erwartet. Das heißt, meine ganzen Handlungen und das, was ich setze und sage, sind abgestimmt auf die Erwartungen, die andere von mir haben.
Gibt es jetzt zum Menschenbild momentan noch ein Thema, was Sie daran besonders gerade beschäftigt, dass Sie sagen, Ihr Buch ist jetzt schon etwas länger her, Sie haben jetzt schon wieder ein anderes Buch mit einem anderen Titel, was jetzt auch, glaube ich, zum Menschen, aber mehr zum Sinn, würde ich jetzt mal so sagen, geschrieben. Gibt es jetzt zu diesem Menschenbild noch ein Thema, was Sie gerade momentan besonders bewegt?
Also das, was mich bewegt, ist diese Ursprungsfrage, nämlich die Frage nach dem europäischen Menschen. Ich glaube, dass gerade in den Zeiten, in denen wir stecken, die so unruhig sind und auch von so irgendwie großer Orientierungslosigkeit gezeichnet sind, es wichtig wäre, sich dieser gemeinsamen anthropologischen Grundlage zu vergewissern. Meine These ist ja, dass wir das über dem Ende des Kalten Krieges vergessen haben. Also zur Zeit des Kalten Krieges war klar, wir müssen uns auch intellektuell gegenüber dem Gegner rüsten. Das heißt, wir mussten immer unsere eigenen intellektuellen, geistigen Grundlagen permanent hinterfragen, prüfen, uns vergewissern, dass die richtig sind. Aber in dem Moment, wo der große Konkurrent, der weltanschauliche Konkurrent zugrunde ging, ist diese Notwendigkeit auch verloren gegangen. Und das hat dazu geführt, dass wir in Bezug auf unsere eigenen intellektuellen Grundlagen ziemlich fleißig geworden sind. Und ich glaube, das merkt man jetzt. Und die ganzen Angriffe, vor allem seitens des Rechtspopulismus, aber natürlich auch des Linkspopulismus, zeigen, dass die Gesellschaft in den fundamentalen Annahmen einfach unsicher ist. Dass wir gar nicht mehr wissen, auf welcher Grundlage eigentlich die Demokratie aufbaut, warum wir die überhaupt haben, warum sie so wertvoll ist. Aber das ist ja häufig Dinge, die so selbstverständlich, die man als selbstverständlich hinnimmt, bei denen vergisst man gerne, dass sie gar nicht so selbstverständlich sind.
Das heißt, wenn ich das jetzt nochmal so kurz zusammenfassen darf, die Demokratie und Menschenbild, das geht ja Hand in Hand demnach.
Ja, das heißt, die Demokratie basiert auf einem bestimmten Menschenbild. Das ist richtig. Und das würde mich interessieren. Also mich würde interessieren, dass Menschen mit der europäischen Demokratie das einfach mal neu ins Bewusstsein zu rufen. Einfach zu einer Erinnerungsarbeit, wenn man so will. Und Vergewisserungsarbeit.
Haben Sie so für sich persönlich ein Menschenbild der Zukunft?
Naja, es ist schon dieses menschenrechtliche Menschenbild, von dem ich ja schon mal gesprochen habe, erweitert um diesen ökologischen Aspekt. Und wahrscheinlich noch erweitert um einen sozialeren Aspekt. Der ist in den im Menschenbild der Menschenwürde, ist das so da ziemlich implizit drinnen, dass wir sozusagen, dass wir soziale Wesen sind, die nicht nur angewiesen sind, sozusagen auf eine einigermaßen funktionierende mitmenschliche Umwelt, sondern wo es zum Menschsein auch dazugehört, sich um die zu pflegen, um diese Mitwelt. Und das sind die beiden Aspekte. Also der Aspekt der Solidarität und der Ökologie. Die müsste in einem Menschenbild noch stärker gemacht werden.
Wenn wir jetzt vielleicht zum Ende des Podcasts nochmal ganz kurz zusammenfassen könnten, Herr Professor Sitschi, was sind denn die Inhalte unserer Menschenbilder? Wie würden Sie die denn beschreiben?
Es ist insofern schwierig, weil Menschenbilder ziemlich komplexe und umfassende Gebilde sind. Aber vielleicht kann man so sagen, Menschenbilder geben Antwort darauf, wer wir sind. Aus welchen Stoffen wir bestehen, Elementen wir bestehen, aus Körper, aus unsterblicher Seele oder nichts, aus was bestehen wir. Sie geben Auskunft darüber, wie wir ticken im Tiefsten. Also was sind unsere Motivations- oder Antriebskräfte? Sind es die Gene, ist es die Sexualität, ist es das soziale Umfeld? Menschenbilder geben Aufschluss darüber, wie wir mit uns und unseresgleichen umgehen sollen. Und das sind vor allem so Wertefragen. Also welchen Wert haben Menschen? Sind Menschen alle gleichwertig oder müssen Menschen differenziert werden nach Geschlecht, nach Hautfarbe, nach Nasenlänge und was auch immer? Und schließlich die Frage, was das Wertvolle am Menschen ist. Also wo die Ziele liegen, was das ist, was er eigentlich verwirklichen sollte in seinem Leben. Ist es das Leben nach Reichtum oder nach Erfolg? Geht es darum, unsere Vernunft zu verwirklichen oder möglichst zu entfalten? Oder geht es darum, beim Sprachwahnen tapfer zu sein? Es sind so die Tugel. Und solche Festlegungen finden sich in Menschen.
Wunderbar. Ich höre im Podcast immer ganz gerne mit so einem Art Kaleidoskop auf. Das heißt, ich formuliere kurz drei Sätze an und Sie machen den Satz einfach vollständig. Das heißt, schnell, kurz, intuitiv, wie Sie das wünschen. Und ich würde einfach mal starten. Sind Sie bereit? Gut, dann starte ich. Menschenbilder bilden.
Die Menschen und ihre zukünftigen Möglichkeiten wesentlich mit aus.
Ein schlechtes Menschenbild wird
zu schlechten gesellschaftlichen Verhältnissen und unglücklichen Menschen führen.
Menschenbilder sind macht- und wirkungsvoll,
weil sie uns zutiefst in unserem Denken, Fühlen, Wahrnehmen und Handeln prägen. Sie prägen uns in unserem Menschsein.
Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich, Herr Professor Sitschi. Sie haben für mich das Menschenbild in meinem Kopf ein klein wenig ordnen können. Dafür danke ich Ihnen sehr. Also nochmal ganz vielen lieben Dank für Ihre Zeit und ich sage einfach mal bis bald.
Ja, hoffentlich.
Das war eine Folge von Soziologische Perspektiven, einem Podcast zu politischen und menschlichen Impulsen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und freue mich über ein Feedback zur Podcast-Folge sehr. Abonnieren Sie diesen Podcast gerne auf Ihrem Lieblingskanal und hinterlassen Sie bitte eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Spotify. Und da fällt mir noch ein weiterer wichtiger Punkt ein. Bitte empfehlen Sie diesen Podcast weiter und fühlen Sie sich herzlich eingeladen, Gäste für diesen Podcast zu empfehlen. Ich freue mich, wenn wir beim nächsten Gespräch wieder zusammenfinden. Sie sich auch?